Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 10 bis 12 und 15. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Wenn wir uns das Leben eines jeden einzelnen Christen, der jemals in dieser Welt gelebt hat, anschauen könnten, dann würden wir die Worte des Apostels Paulus bestätigt finden. Wir haben aber diesen Schatz, nämlich das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, das heißt in zerbrechlichen Tongefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und so kennen wir nur einige wenige Beispiele aus der Kirchengeschichte und von denen, die uns in der Gegenwart, dem Namen nach oder auch ganz persönlich bekannt sind. In diesem Zusammenhang spricht der Apostel Paulus von seinen persönlichen Leidenswegen in der Nachfolge Jesu. Sie bildeten eine Kette von Trübsalen. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Alle Zeit, immer da. Es handelte sich beim Apostel Paulus um eine Kette von Trübsalswegen, von Leidenswegen. Unaufhörlich war er dem Leiden ausgesetzt. Und wir kennen das ja auch ein Stück weit aus unserem eigenen Leben. Da denkt man, jetzt hast du erstmal eine ganze Zeit lang Ruhe, jetzt geht es dir gut und dann kommt das nächste Problem und manchmal häufen sich auch die Probleme zur selben Zeit. Paulus schreibt aber auch von der wundervollen Tatsache, dass über all diesen Wegen das göttliche Aber stand, das ihn in die Lage versetzte, solche Leiden geduldig auszuhalten oder auch immer wieder die wunderbare Befreiung aus allen Nöten zu erleben. Das war uns auch sehr wichtig am vergangenen Sonntag, dass Paulus hier nicht nur von den Leiden spricht, sondern eben auch von diesem göttlichen Aber. Im Grunde genommen ist es ein sehr, sehr positiver Text, mit dem wir uns hier zurzeit befassen. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Es ist das göttliche Aber. Und den Widerhall darf dieses göttliche Aber finden in unserem Aber des Glaubens. Dennoch des Glaubens, aber des Glaubens. Und wir haben gesagt, dass es wichtig ist, dass wir dieses Aber an die richtige Stelle setzen. Nicht sollte es heißen bei uns, ja, in Christus habe ich alles, aber mir mangelt es an so vielem. Ja? Sondern mir mangelt es hier und da, aber in Christus habe ich alles, wie wir heute Morgen schon zu Beginn unserer Gebetsgemeinschaft in der Andacht gehört haben. Eine wunderbare Andacht, die wir gehört haben. Es geht also immer wieder darum, das Aber an die richtige Stelle zu setzen, das Aber des Glaubens. Es ist nicht eine Sache des Pessimismus oder des Optimismus, sondern des Realismus. Ich unterhielt mich vor einiger Zeit mit einer Arzthilfe und fragte sie, sind Sie eher pessimistisch gesinnt oder eher optimistisch? Sagt sie, nein, weder das eine noch das andere, sondern ich bin realistisch gesinnt. Und das sind wir als Gotteskinder. Wir sehen die Dinge ganz nüchtern, so wie sie sind. Wir empfinden sie auch so. Aber wir setzen dagegen die Barmherzigkeit Gottes. Aber Gott in seiner großen Barmherzigkeit hat uns samt Christus lebendig gemacht. Epheser Kapitel 2. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass wir unterscheiden müssen zwischen den Leiden, denen auch die Menschen ohne Christus ausgesetzt sind, und den Leiden um Christi willen. Das können auch allgemeine Leiden sein, die wir als Erziehungswege Gottes mit seinen geliebten Kindern ansehen und auch im Glauben so anerkennen. Und auch solche Leiden, die unmittelbar mit dem Bekenntnis zu Jesus und dem Dienst für Gott zusammenhängen. Davon spricht Paulus hier in seiner Aufzählung. Durchaus könnte das auch eine Krankheit sein. Ein Leiden im engeren Sinne um Jesu willen. Eine Krankheit. Von der Neukirchen Mission wurden Missionare ausgesandt in ein Gebiet in Afrika. Da wusste man von vornherein, dass sie großen körperlichen Gefahren ausgesetzt, gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt sein würden. Bis hin zu der Möglichkeit, dass sie daran sterben würden. Von vornherein wussten die Missionare, in welch ein Gebiet sie da hineinkamen, wie gefährdet ihre Gesundheit war. Gesundheitliche Schäden um Jesu willen. Jetzt ein Leiden im engeren Sinne. Wir lesen das auch im Philipperbrief. Da schreibt der Apostel Paulus von einem Mann namens Epaphroditus folgendes. Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not. Denn er hatte nach euch allen Verlangen und war tief bekümmert, weil ihr gehört hattet, dass er krank geworden war. Und er war auch todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit zu der anderen hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und auch ich weniger Traurigkeit hätte. So nehmt ihn nun auf in dem Herrn mit aller Freude und halte solche Menschen in Ehren. Denn, jetzt kommt es, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, da er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen an eurer Statt. Um des Werkes Christi willen war er krank geworden, todkrank. Aber Gott hatte sich erbarmt, nicht nur über ihn, sondern auch, wie Paulus schreibt, über Paulus selbst. Und auch über die Geschwister in der Gemeinde, zu der dieser Epaphroditus gehörte, nämlich zu der Gemeinde in Philippi. Die Leiden um Jesu willen können also ganz unterschiedlicher Art sein. Diese Kreuzeswege, die Gott seine Kinder führt, muss man unterscheiden von dem, was Paulus uns in Römer Kapitel 6 lehrt über das mit Christus gekreuzigt und mit ihm auferstanden sein. Also hier muss man einen grundsätzlichen Unterschied machen. Wenn wir von Kreuzeswegen sprechen, ist nicht das gemeint, was Paulus uns durch den Heiligen Geist in Kapitel 6 des Römerbriefes lehrt. Das sind zwei Paar Schuhe. Dort, nämlich in Römer 6, geht es um eine einmalige, unwiederholbare, geschichtliche Heilstatsache, die Gott in Christus Jesus vollbracht hat. Durch unser Einssein mit Christus, unserem Stellvertreter, sind wir der Sünde gestorben und mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben, weil Christus der Sünde gestorben und auferstanden ist. Da schreibt Paulus in Römer Kapitel 6, es geht um das Einssein in Christus und alles, was mit Christus geschehen ist, ist auch mit uns geschehen. Römer Kapitel 5 betont dieses Einssein in ganz besonderer Weise. Es ist kein mystisches Einssein mit Christus, sondern ein Einssein aufgrund seiner Stellvertretung. Gott hat ihn zum Stellvertreter gesetzt für uns und darum sind wir eins mit ihm. Und alles, was mit ihm, dem Stellvertreter, geschehen ist, ist auch in gewisser Hinsicht mit uns geschehen. Wenn ich ein Buch nach Berlin schicken will, senden will mit der Post oder wie auch immer und lege einen Zettel in dieses Buch hinein, dann kommt nicht nur das Buch in Berlin an, sondern auch der Zettel, der darin enthalten ist. Und genauso ist es mit dem Einssein im Blick auf das Einssein mit Christus. Wir sind in ihm und er ist in uns. Wir sind eins aufgrund seiner Stellvertretung. Ist er der Sünde gestorben, und das ist er, Römer Kapitel 6, so sind auch wir in ihm, in unserem Stellvertreter, der Sünde gestorben. Ist er auferstanden? So sind auch wir mit ihm und in ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Das ist eine wunderbare Wahrheit, die sich dann auch ganz praktisch auswirkt in unserem Verhalten und in unserem ganzen Glaubensleben. Diese Wahrheit haben wir schon in der Rechtfertigungslehre, in der Glaubensgerechtigkeit. Hier haben wir also aufgrund des Einsseins mit Christus, des mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden Seins, eine vollkommene Gerechtigkeit vor Gott. Und das ist die Kraftquelle auch in der Gegenwart für uns. Durch den Glauben Christi, der in uns wohnt, ist das eine ständige Quelle der Kraft, eine Lebenswirklichkeit, die sich auswirkt auf unser ganzes Leben. Auch im Blick auf das Aushalten solcher Leidenswege. Also das ist unbedingt notwendig, dass wir das immer wieder erkennen, dass die Glaubensgerechtigkeit Grundlage ist, all dessen, was dann folgt. Auch im Blick auf die Kreuzeswege, die wir zu gehen haben in der Nachfolge Jesu, von denen Paulus ja hier spricht, in 2. Korinther Kapitel 4. Diese Leidenswege um des Evangeliums willen, sie können wir nur aushalten und durchhalten aufgrund der Tatsache, dass wir in Christus vor Gott vollkommen gerecht sind und von daher eben uns auch diese Quelle der Kraft erschlossen ist, die wir unbedingt nötig haben. Wir sind teilhaftig geworden der göttlichen Natur durch den Glauben, so schreibt Petrus in seinem zweiten Brief. Und damit dürfen wir rechnen mit dieser Tatsache. Im Glauben rechnen. Ständig damit umgehen. Jedem Einzelnen unter uns ist ein gewisses Maß von Trübsalen in unserem Glaubensleben von Gott verordnet. Aber wir sagen noch einmal, man muss unterscheiden zwischen Römer 6 und diesem Abschnitt hier. Und hier ist besonders die Rede von den Leidenswegen des Apostels Paulus in der Nachfolge Jesu. Und jeder Einzelne von uns hat von Gott verordnet, ein gewisses Maß an Trübsalen mit auf den Glaubensweg bekommen. Es sind also Leidenswege, weil wir zu Jesus gehören. Es sind Leidenswege um Jesu willen. Alles, was mit Jesus zusammenhängt, ist uns von Gott so bestimmt, so verordnet. Es geschieht, weil Gott es so will. Und wir sollten es im Namen Jesu bejahen, ein Ja dazu haben, im Glauben, zu diesen Leidenswegen. Wie tief steckt doch in uns allen dieses, das geht gar nicht. Kennen wir diesen Ausdruck? Haben wir vielleicht auch selbst schon mal ausgesprochen, ja? Das geht gar nicht. Besonders, wenn es um irgendwelche Probleme geht, die andere Menschen uns bereiten. Warum auch immer. Das geht gar nicht. Wenn wir uns dessen immer bewusst wären, dass wir es in allen Dingen mit Gott zu tun haben, und zwar in jeder Situation unseres Lebens, in allen Dingen, wir betonen das, dann wären wir sicherlich etwas zurückhaltender mit solchen Äußerungen. Als der Herr Jesus von seinem Leiden sprach, von seinem Leidensweg, der ihm bevorstand, als er die Jünger darüber informierte, sie einweihte in diesen Weg, da reagierte Petrus, das ist uns bekannt, mit den Worten: Herr, das widerfahre dir nur nicht. Damit wollte er nicht zu tun haben. Das war für ihn unmöglich. Herr, das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Und als er sich dann später im Hause des Cornelius befand und er diese Vision hatte mit diesen unreinen Tieren und Gott zu ihm sagte: Petrus, schlachte und iss, sagte Petrus: Nein, Herr. Mit anderen Worten, das geht gar nicht. Wir haben uns am Donnerstag mit dem Propheten Habakuk befasst. Zur Zeit Habakuks gab es ganz, ganz notvolle geistliche und sonstige Missstände im Volk Israel. Und Gott griff offensichtlich nicht ein. Gott ließ das alles so laufen. Das war für Habakuk völlig unverständlich. Das geht gar nicht, dass Gott so handelt. Aber dann kam noch etwas da hinzu. Nun wollte Gott die Chaldäer ins Land schicken, die das Volk Israel züchtigen sollten. Und die waren noch gottloser als Israel. Das geht gar nicht, Habakuk, das geht gar nicht. Nun, Gott hat ihn zurechtgebracht in seinem falschen Denken. Das geht gar nicht, ihr Lieben. Das geht gar nicht. Das haben wir allerdings nur im Namen Jesu, dass wir loskommen von diesem geht gar nicht. Das haben wir nur in Christus. Ein Ja zu den Wegen Gottes, zu den Leidenswegen Gottes haben wir nur in ihm. Wir wollen auch da die Stellvertretung, die Mittlerschaft unseres Herrn Jesus nicht einfach übergehen. Man hört dann, du musst ein Ja sagen zu den Wegen Gottes. Gut. Aber ich will es von Natur aus nicht und ich kann es auch von Natur aus nicht. Und schon erst recht nicht zur Verherrlichung Gottes. Im besten Fall, damit es mir dann doch ein bisschen besser geht, man geht ja davon aus, wenn man ein Ja sagt, dann geht es ja zumindest auch innerlich ein Stück weit besser. Das hat aber mit der Verherrlichung Gottes zunächst einmal gar nichts zu tun. Also, wir sollen ein Ja finden und dann geht man hin, beziehungsweise man sitzt, und sagt sich, gut, dann will ich ein Ja sagen. Und man übergeht die Mittlerschaft Jesu. Im Grunde genommen, da kann man tausendmal sich zu der Erwählungslehre bekennen, zu der biblischen Erwählungslehre bekennen und zu der Lehre vom unfreien Willen. Handelt man genau so, als wäre man ein Verfechter des freien Willens. Die Lehre von der Erwählung und die Lehre vom unfreien Willen beinhaltet immer, dass wir den Weg gehen über den Mittler, über den Stellvertreter. Und das bedeutet, dass wir zunächst einmal sagen, Herr, das habe ich nicht und das will ich auch nicht. Das will ich nicht und das habe ich nicht. Ein Ja zu diesen Wegen, nein, das geht gar nicht. Von Natur aus denken wir so. Und dann sagen wir und dürfen wir sagen, ja, Herr, aber dazu und dafür hast du deinen lieben Sohn gesandt. In ihm, in Christus, in meinem Stellvertreter, habe ich ein vollkommenes Ja zu deinen Wegen, Vater im Himmel. Er ist mein Ja zu den Wegen Gottes, die ich von Natur aus total ablehne. Er ist mein Ja. In der Glaubensgerechtigkeit vollkommen und es wirkt sich dann auch ganz praktisch in meinem Glaubensleben aus. Also versuch es nicht selbst, sondern gib zunächst einmal zu, dass du es nicht hast, dieses Jahr. Und dann nimm Zuflucht zu deinem Stellvertreter, zu deinem Heiland, in dem hast du das alles. Was du von Natur aus nicht hast, das hast du nun in Christus. Das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft. Da kommen wir in all diesen Dingen, in all diesen Fragen, in all diesen Wahrheiten, in all diesen Lebensbereichen immer wieder vom Evangelium her. Da werden wir froh und dankbar. Sonst geraten wir unter den Druck des Gesetzes. Da können wir immer wieder sagen, wir stehen nicht unter Gesetz, aber wir handeln und denken nach den Prinzipien des Gesetzes. Als müsste es seinen Ursprung haben in uns und auch die Durchführung müsste in uns liegen. Nein, es hat alles seinen Ursprung in Gott, in Christus geoffenbart und auch die Durchführung liegt in Christus. Und auch die Verherrlichung Gottes haben wir in Christus. So dürfen wir dann auch im Namen Jesu, im Namen seines vollbrachten Erlösungswerkes Ja sagen zu den Wegen Gottes. Das ist wunderbar, dass wir das haben. Mir persönlich ist das nicht immer so leicht, sofort in Christus dieses Ja zu haben. Manchmal muss der Herr mich erst mit der wirklich darauf stoßen, hör mal, du hast kein Ja dazu, du wehrst dich dagegen. Ich kann darüber predigen, das tue ich jetzt in diesem Augenblick. Aber manchmal ist es so, dass mir das gar nicht bewusst ist, dass ich mich innerlich stark gegen irgendetwas wehre. Und dann muss der Herr mir das deutlich machen, du wehrst dich dagegen. Und jetzt, was nun? Ja, zugeben, dass du dich dagegen wehrst. Du hast eine Natur, die niemals das will, was Gott will. Du hast eine Natur, die die Wege Gottes ständig ablehnt. Die ist mit Christus gekreuzigt. Jetzt hast du in Christus ein Ja, in seinem Leben, um ihn zu verherrlichen. Das ist wunderbar, wenn das dann wieder geschieht, dann ist man frei, innerlich frei. Probleme, besondere Probleme habe ich da auch persönlich mit dem Vergeben, mit der Bereitschaft zu vergeben. Dass ich sagen muss, ich will nicht vergeben und ich kann auch nicht vergeben. Ich will und ich kann nicht vergeben. Was mache ich denn damit? Nun liest man das und hat man das schon gehört vom Vater unser her. Wenn du nicht vergeben willst, und dann geht man noch einen Schritt weiter und auch nicht vergessen willst, dann kann Gott dir auch nicht vergeben. Na, da stehe ich da. Ich will nicht und ich kann auch nicht. Dann kann Gott mir also auch nicht vergeben. Merken wir, dass das Gesetz ist? Gesetzliches Denken? Was mache ich denn damit? Dann flüchte ich zu meinem Heiland und sage, ich will nicht und ich kann nicht, aber in dir habe ich hundertprozentig vergeben. In dir ist alles klar. Ganz egal, wer es war und ganz egal, was es war, ich habe in Christus Jesus jedem vergeben. Und von daher weiß ich, Gott hat mir ja auch vergeben. Gott hat mir vergeben. Also gehen wir immer den Weg übers Evangelium, über den Stellvertreter, über seine Gnade. Ja, und wenn wir dann noch irgendwelche Probleme zu regeln haben, dürfen wir sie anpacken im Namen Jesu, ja? Im Namen Jesu die Probleme anpacken. Auch Probleme, die uns andere bereiten. Im Namen Jesu, so wie es der Herr führt und lenkt und zulässt. Und bedenken wir doch auch, dass wir nicht der Willkür eines Menschen, nicht der Willkür von Umständen, sondern dass wir dem Gott ausgeliefert sind, der unser himmlischer Vater ist, der uns so liebt, dass er seinen einzig geliebten Sohn für uns gab. Seinen einzig geliebten Sohn. Du bist in den Augen Gottes so viel wert wie sein Sohn, wie das Leben seines Sohnes. Ist dir das überhaupt bewusst? Ist dir das immer wieder bewusst, welch eine Liebe Gott zu dir hat? Wenn ich darüber nachdenke, dann kann ich immer nur sagen, es ist unfassbar, dass Gott mich so liebt, einen schlechten Menschen, wie ich es bin, von Natur. dass Gott eine solche Sehnsucht danach hat, mit dir Gemeinschaft zu haben, dass er seinen geliebten einzigen Sohn gegeben hat, um das möglich zu machen, dir deine Sünden zu vergeben und mit dir auf ewig verbunden zu sein. Das ist doch etwas ganz, ganz Gewaltiges und Großes. Darüber wollen wir auch immer wieder nachdenken. Und diese Wege Gottes, die Wege des Leidens, haben den Zweck, uns schwach zu machen. Das heißt nicht unbedingt körperlich schwach. Es gibt auch körperlich sehr starke Menschen, die dennoch in der Abhängigkeit von Gott leben. Also nicht unbedingt. Es kann sein, körperlich schwach. Es muss aber nicht sein. Gott macht uns schwach, wie auch immer, auf welche Art und Weise auch immer, damit wir umso abhängiger sind von Gott und das Wort Jesu als ständige Wirklichkeit erfahren. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ist das wirklich so? Kannst du wirklich ohne Jesus nichts tun? Naja, Menschen ohne Christus können viel tun, haben oft hohe Begabungen. Und da haben wir nichts dagegen zu sagen. Aber sie können nichts tun, nicht das Geringste tun zur Verherrlichung Gottes. Etwas, was Gott Frucht bringt. Sie können viel tun, was auf der rein menschlichen Ebene sehr nützlich sein kann. Freuen uns doch, wenn ein Arzt, der nicht gläubig ist, uns hilft. Ist doch sehr nützlich, oder nicht? Und da gibt es auch andere, viele andere Gebiete, auf denen Menschen sehr nützliche Dinge tun, ohne Christus, auf der rein menschlichen Ebene. Aber vor Gott gilt das nicht als Frucht. Es ist nicht etwas, was Gott verherrlicht. Darum geht es ja, im Blick auf die Abhängigkeit von Gott. Das ist gemeint, wenn der Herr Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, was Gott Frucht bringt, nichts tun, was ihn verherrlicht. Meine Gnade aber reicht aus für dich, vollkommen aus für dich, damit das geschieht, damit du fruchtbar bist in deinem Dienst für Gott. Wobei es nicht in erster Linie um Quantität, sondern in erster Linie um Qualität geht. Um Qualität. Wie etwas seinen Ursprung hat in Christus und von ihm her durch den Heiligen Geist gewirkt ist oder nicht, das ist ganz wichtig, dass man sich diese Frage immer wieder stellt. Es ist natürlich wunderbar, wenn ein Mensch sehr viel tut. Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als sie alle, als alle anderen Apostel. Und er tat es in der Abhängigkeit vom Herrn. Da war beides zusammen. Quantität und Qualität. Aber solche, die nicht in der Lage sind, so viel zu tun, auch Luther hat unendlich viel geleistet und andere auch. Aber solche, die dazu nicht in der Lage sind, die einen begrenzteren Horizont an der Stelle haben, dürfen wissen, es geht nicht um Quantität, sondern es geht um Qualität. Die Kraft des Auferstandenen, dem wir angehören, mit dem wir eins sind, will sich zur Verherrlichung Gottes offenbaren. Darum geht es. Seine Auferstehungskraft will sich offenbaren. Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem Leibe. Damit sind diese Leidenswege gemeint, um Jesu willen. Damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Die Auferstehungskraft Jesu will sich offenbaren in unserem Leben, damit Gott Frucht gebracht wird. Zwei Menschen in der Gemeinde Jesu, ich spreche von der Gemeinde Jesu, nicht von solchen, die außerhalb der Gemeinde Jesu stehen und leben. Zwei Menschen in der Gemeinde Jesu können das Gleiche tun. Der eine in der natürlichen Befähigung und Kraft, die er hat, der andere in der Kraft Christi. Auf das Predigen bezogen, was für mich persönlich und für alle Verkündiger natürlich von großer Bedeutung ist, hat jemand sich so geäußert. Eine Predigt in der Kraft des Heiligen Geistes ist mehr wert als 1000 Predigten in eigener Kraft. Wie soll man das unterscheiden? Für sich persönlich auch. Dass man sich fragt, wie ist das? In welcher Kraft predigst du eigentlich? Nun, in dem einen Fall gebraucht das Wort Gottes uns. Sind wir in Christus, diesem Wort und dem Heiligen Geist untergeordnet? Für Gottes Ziele. Im anderen Fall geschieht es aus eigener Kraft, was es auch sein mag, wir brauchen das nicht zu begrenzen auf das Predigen, was es auch sein mag, dann geschieht es für unsere eigenen Ziele, mögen sie noch so fromm sein, dann sind wir nicht Gott untergeordnet, Christus und seiner Kraft, der Kraft des Wortes Gottes und der Kraft des Heiligen Geistes untergeordnet. Das ist der entscheidende Unterschied, ja? Gebrauchen wir das Wort oder gebraucht das Wort uns? Verfügen wir über den Heiligen Geist, der sich durch das Wort offenbart, oder verfügt der Heilige Geist über uns? Das Leben Jesu also will sich in all unserem Tun und Lassen offenbaren. Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Das ist noch einmal eine ganz, ganz wichtige Aussage, die der Apostel Paulus hier macht. Durch die Auferstehungskraft Jesu soll nicht nur das Überwinden solcher Leidenswege für uns möglich sein. Er sagt ja, an unserem Leibe. Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Sondern es soll anderen zuteil werden. Unsere Leiden in der Nachfolge Jesu sind für Leiden. Das Leiden, der Tod, ist mächtig in uns, so schreibt Paulus. So ist nur der Tod mächtig in uns. Werden wir diese Leidenswege geführt, die uns schwach machen in uns selbst, damit wir stark sind in Christus, abhängig von ihm. Aber das Leben in euch, es ist ein Fürleiden. Es ist ein Leiden, durch das andere gesegnet werden. Ich weiß nicht, ob wir unsere Leidenswege, die wir zu gehen haben, in der Nachfolge Jesu, welcher Art sie auch immer sein mögen, ob wir sie schon mal unter diesem Gesichtspunkt betrachtet haben. Da ist jemand, der leidet schon eine ganze Zeit. Haben wir schon mal darüber nachgedacht, dass er leidet um der anderen willen? Nicht, weil er Probleme hat mit den anderen, sondern dass sein Leiden dazu dient, dass andere gesegnet werden, dass andere Leben enthalten. Und das ist wirklich manchmal mit Händen zu greifen. Da, wo Gott mit uns klarkommt auf diesen Leidenswegen, dass wir ein Ja dazu finden in Christus Jesus, tut sich plötzlich in geheimnisvoller Weise eine Tür auf zu anderen. Sie sind dann offen plötzlich für das Evangelium, für das, was man ihnen sagt, was vorher nicht der Fall war. In einer ganz geheimnisvollen Weise. Leiden um Jesu willen ist immer auch ein Leiden für andere. Ein Leiden, das in geheimnisvoller Weise die Bahn für das Leben in anderen bricht. Plötzlich können sich Türen für das Evangelium öffnen, die vorher noch verschlossen waren. Achten wir also unser Leiden nicht gering, auch im Blick auf andere. Ja? Andere dürfen davon einen Nutzen haben. Andere sollen durch unser Zeugnis zum Glauben kommen, zur seligen Gemeinschaft mit Gott, durch die Vergebung ihrer Sünden, durch das Blut Jesu und den damit verbundenen Empfang des neuen Lebens in Christus. Und die Gemeinde Jesu selbst soll dadurch gestärkt werden, gefestigt und gegründet werden in Christus, im Evangelium. Das geschieht auf diesen Leidenswegen, die Gott uns führt. Das ist wunderbar, dass wir das wissen dürfen. Der ganze Abschnitt ist durchaus positiv, obwohl so viel vom Leiden die Rede ist, von den Kreuzeswegen. Sterben ist äußerste Schwachheit. Doch ist das ein sehr, sehr positiver Text, der uns froh machen kann und dankbar machen kann. Wie es dann hier auch heißt in Vers 15, war Danksagung im Blick auf die Erlösung durch Christus Jesus. Gemeinschaft mit unserem seligen Gott, mit unserem himmlischen Vater und seinem lieben Sohn. Das ist es ja, was unser Herz erfreut. Tägliche Gemeinschaft mit ihm, tägliches Leben unter seinem Segen, den ganzen Tag unter seinem Segen, den ganzen Tag unter seiner Gnade. Nicht, weil wir so treu sind und weil wir so gehorsam sind, sondern weil seine Gnade für uns ausreicht, weil wir vor ihm ständig, bis wir einmal am Ziel sind und gerecht bleiben durch das Blut Jesu. Danksagung, wie es hier heißt in Vers 15, wir kommen zum Schluss, denn es geschieht alles um euretwillen, auch die Leidenswege, die Paulus ging, um ihretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Voraus geht ein Vers, mit dem wir uns dann in Zukunft noch befassen werden. Da geht es um die zukünftige Auferstehung von den Toten. Das ist enthalten in dieser Danksagung der Gemeinde Jesu. Golgatha, die Auferstehung Jesu, seine Erhöhung, die Gabe des Heiligen Geistes, die zukünftige Herrlichkeit, die Auferstehung des Leibes, alles gehört da hinein. Das werden wir also demnächst mal behandeln noch. Aber eins möchte ich zum Schluss noch sagen. All das Ganze hier soll dazu dienen, dass Gott gepriesen wird. Durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum geht es letztlich, um die Verherrlichung Gottes. Das soll geschehen auf all diesen Wegen des Todes und des Lebens. Das sollte also auch für uns in Christus immer wieder unser wichtigstes Ziel sein, dass unser himmlischer Vater durch Jesus Christus in allen Dingen gepriesen werde. Amen. Wir stehen bitte auf. Lieber Vater im Himmel, die Leidenswege, die du an jeden Einzelnen von uns führst, sind nicht vergeblich. Sie sind nicht sinnlos. Sie sind von dir so verordnet und sie dienen zu deiner Verherrlichung, dass dein Leben, Herr Jesus, in uns mehr und mehr offenbar wird. Und wir dir, Vater im Himmel, dadurch Frucht bringen, dass du verherrlicht wirst in dem Allen. Ja, hab Dank dafür, dass wir auch in dir, Herr Jesus, ein Ja haben. Ein Ja zu den Wegen, gegen die wir uns von Natur aus sträuben. Amen.